Also auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Noch eine kleine Anmerkung, ich werde die Predigt auf Hochdeutsch halten, weil Schweizerdeutsch für gewisse Leute ein bisschen schwieriger ist. Nichtig und flüchtig. Die Worte Kohelets, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nichtig und flüchtig, sprach Kohelet. Nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Was einmal geschah, wird wieder geschehen. Welchen Gewinn hat der Mensch von seiner ganzen Mühe und Arbeit unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt und die Erde bleibt ewig bestehen. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und strebt nach dem Ort, wo sie aufgeht. Es weht nach Süden und dreht nach Norden, dreht, dreht, weht der Wind. Und weil er sich dreht, kommt er wieder, der Wind. Alle Flüsse fließen zum Meer, und das Meer wird nicht voll. Zum Ort, dahin die Flüsse fließen, fließen sie und fließen. Alles Reden müht sich ab, keiner kommt damit zum Ziel. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr wird vom Hören nicht voll. Was einmal geschah, wird wieder geschehen. Und was einmal getan wurde, wieder getan. Und nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Die Worte, Havel, Havalim, oder wie es die Zürcher Bibel auch übersetzt, nichtig und flüchtig, gehören wohl zu den bekanntesten Stellen im Buch Kohelet, das man eben auch Predigerbuch nennt. Und diese Worte fassen meiner Meinung nach ziemlich gut den Grundgedanken des Buches zusammen. Beide Worte gehen auf die Grundform Hevel zurück. Diese kann man verschieden übersetzen, also ihr seht es da zum Beispiel mit nichts, Hauch. Man kann die Worte aber auch als Vergeblichkeit und Vergänglichkeit verstehen. Die Figur Kohelet, die im weiteren Verlauf des Buches von sich dann in der ersten Person Singular spricht, beschreibt in Kapitel 1, das geht dann auch noch ein bisschen weiter als das, was ich vorhin vorgelesen habe, wie sie versucht, die Welt genauer zu erforschen, sie zu erfassen und irgendwie auch herauszufinden, welch tieferer Sinn und welche Muster dem Lauf der Welt zugrunde liegen. Manchmal wird aber auch über Kohelet gesprochen, wie wir zum Beispiel ganz zu Beginn des Textes gesehen haben. Der Name Kohelet kommt vom hebräischen Wort Kahal und das bedeutet so viel wie etwa Versammlung und somit kann man Kohelet auch als Versammlungsleiter bezeichnen. Im vorhin gelesenen Text fallen zuerst mal eben diese Wiederholungen und Kreisläufe auf. Hier auf der Erde, also wir haben die Sonne, die ihre Bahnen zieht und auch der Wind, der weht mal von der einen, mal von der anderen Seite. Und ja, so geht es immer weiter. Um also Sinn in seinem Leben zu finden, versucht Kohelet zuerst einmal, alle möglichen Anschaffungen zu tätigen und Besitztümer anzuhäufen. Aber irgendwie stillen all diese Dinge in seiner Suche nach Sinn ihn nicht. Er versucht dann, sich mit diversen Freuden zu vergnügen. Vielleicht besteht der Sinn des Lebens ja in der Freude, aber auch die scheint ihn nicht zu erfüllen. Später gibt er sich dann der Weisheit hin und versucht, allem auf den Grund zu gehen. Jetzt weise durchs Leben zu gehen, das ist für Kohelet schon mal sinnstiftender als töricht zu sein. Die Weisheit oder weise zu sein, kann das Leben aber auch schwerer machen. Die Weisheit bewahrt einem auch weder vor Schwierigkeiten noch vor dem sicheren Ende. Und das sichere Ende ist eben der Tod und die Vergänglichkeit des Menschen. Welche Art Mensch scheint Kohelet nun zu sein und was für ein Weltbild hat er? Dies möchte ich nun anhand von diversen Passagen aus dem Predigerbuch anschauen. Bezüglich Textstellen hat man in Kohelet eine sehr große Auswahl. Ich habe mich jetzt für die Textstellen entschieden, bei welchen allen der Ausdruck unter der Sonne, also auf Hebräisch Tachat HaShamesh, vorkommt. Also, so wie ich das verstehe, innerhalb unseres menschlichen und beschränkten Horizonts. Als erstes schauen wir uns mal Kohelet 8, Vers 9 an. Ich lese vor. All dies sah ich und ich achtete auf alles, was unter der Sonne getan wurde. Schlecht ist für den Menschen eine Zeit, in der der Mensch Macht hat über den Menschen. Wenn man sich das Treiben auf der Erde so anschaut, so ist man vielleicht manchmal doch ganz froh, dass der Mensch und sein Tun vergänglich sind. Dieser Vers zeugt von einem eher schlechten Menschenbild, welches Kohelet in sich trägt. In Kombination mit diesem ganzen Nichtig- und Flüchtig-Gedanken hat man schon gewisse Gründe, um Kohelet als Pessimisten zu bezeichnen. Was den Menschen betrifft, so habe ich eigentlich auch ziemlich Verständnis für Kohelets Ansichten. Manchmal kommt mir die Welt auch so ein bisschen vor, zwischen einer Mischung zwischen Völkerball und Alle gegen Alle. Den Kampf von Menschen gegen andere Menschen, den gibt es schon seit eh und je. Auf der linken Seite seht ihr zum Beispiel Höhlenmalereien aus der Mittelsteinzeit, wo Menschen mit Pfeilbögen aufeinander losgehen. Und auch in der Bibel hat es schließlich nicht lange gedauert, bis Kain den Abel erschlagen hat. Gewalt, in welcher Form auch immer, war schon immer ein probates Mittel für den Menschen, um seinen Willen durchzusetzen. Wir können ja auch in die Gegenwart blicken, wo wir zum Beispiel immer noch Krieg herrscht in der Ukraine und auch so viel Leid geschieht. Oder ein aktuelles Beispiel aus unserer eigenen Stadt, als vor gut einer Woche ein Jugendlicher einen Terroranschlag verübt und einen jüdischen Mitbürger lebensbedrohlich verletzt hat. Antisemitismus ist weltweit wieder im Aufschwung und leider eben auch nichts Neues unter der Sonne. Wir können auch einen Blick in die Geschichte des Volkes Israel werfen. Auch hier hatten immer wieder fremde Völker und Königreiche versucht, Macht über das Volk zu erlangen. Sei es durch die Versklavung in Ägypten oder den Einfall der Assyrer oder die Verschleppung nach Babylon, um einfach mal ein paar zu nennen. Was ist nun das Fazit dieser kleinen Gewaltrundschau? Wenn auf der Erde Terror, Brutalität, Bösartigkeit, Hass, Missbrauch, Gewalt, Krieg, Egoismus, Missgunst und so weiter, wenn man das sucht, so wird man auch überall und zu jeder Zeit fündig. Und dem einen oder anderen wird dann vielleicht die Frage aufkommen, ganz ehrlich, wenn jetzt die Erde einfach kurz explodieren würde, puff. Und alles, eben auch das ganze Leid, wäre dann vorbei. So wäre das wohl kaum das Schlimmste, was dieser Welt passieren könnte. Ist denn nicht sowieso alles Hevel, alles nichtig und flüchtig? Wir haben jetzt geschaut, wieso Kohelet als pessimistisches Buch gelten kann, welches eben düster in die Vergangenheit und Zukunft blickt. Interessanterweise kann man aber auch die These aufstellen, dass Kohelet sehr optimistische Züge hat. Wir schauen uns mal Kohelet 8, Vers 15 an. So pries ich die Freude. Es gibt für den Menschen nichts Gutes unter der Sonne, außer zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das kann ihn begleiten bei seiner Mühe in der Zeit seines Lebens, die Gott ihm gegeben hat unter der Sonne. Ich habe vorhin ja auch gesagt, dass Kohelet sich auch Freuden gegönnt hat. Es hat sich aber dadurch ihm jetzt keinen tieferen Sinn oder so offenbart. Und vielleicht ist das ja genau auch der Punkt. Der Mensch darf sich freuen, der Freude wegen. In diesem Sinne kann das Hevel einem auch sogar ein bisschen entlasten. Es zeigt uns auf, dass wir eben nicht alles so unfassbar ernst nehmen müssen, sondern dass wir uns einfach auch mal frei fühlen und das Leben genießen dürfen. Das Buch Kohelet scheint zugleich aber auch kein Freifahrtschein zu sein für ein aufrufendes und hedonistisches Leben, wo es einfach darum gehen soll, seine eigene Lust zu befriedigen. Dies zeigen uns zum Beispiel Worte wie die aus Kohelet 12, Vers 13: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Auf diese werde ich dann später nochmals zurückkommen. Es soll einem also auch nicht einfach alles egal sein, sondern man soll weiterhin dem Willen Gottes entsprechend leben und auf ihn hören. Lebensfreude ist also ausdrücklich erlaubt. So wie auch heute ein sehr freudiger Tag ist, wo wir zwei wunderbare Geschenke Gottes, Maya und Luan, in unserer Gemeinde begrüßen und sie unter den Segen Gottes stellen durften. Auch das ist ein Grund zur Freude. Lebensfreude, sowie auch die Freude an den fünf Büchern Mose, also der Tora, sind interessanterweise auch zentrale Themen des Laubhüttenfestes im jüdischen Festkalender. Und genau in dieser Festzeit wird eben auch das Predigerbuch verlesen. Kohelet gehört neben vier anderen Schriften zu den fünf Festrollen, den sogenannten Megillot. Ist Kohelet nun ein Pessimist, ein Optimist oder vielleicht beides ein bisschen? Schlussendlich scheint es mir am passendsten, Kohelet als eine Mischung zwischen Pessimist, Optimist und Realist zu beschreiben. Kohelets Blick auf die Welt und ihre Geschehnisse ist äußerst nüchtern und pragmatisch. Gleichzeitig benutzt er des Öfteren reichlich philosophische und poetische Umschreibungen, um sein Weltbild in Worte zu fassen. Man merkt, dass er eine sehr gut ausgeprägte Beobachtungsgabe, die hinter seinen Worten liegt, genauso wie eben auch dieses Verlangen, das wir auch schon gesehen haben, die Welt besser verstehen zu wollen. Dies sehen wir zum Beispiel in Kohelet 8, 16 bis 17. Ich lese vor. Als ich mir vornahm, Weisheit zu verstehen und das Treiben zu betrachten, das auf der Erde geschah, bei Tag und bei Nacht gönnt man seinen Augen keinen Schlaf, sah ich das ganze Werk Gottes, dass der Mensch das Geschehen unter der Sonne nicht begreifen kann. Auch wenn der Mensch sich abmüht zu suchen, so findet er doch nicht. Und wenn der Weise behauptet, es zu verstehen, so kann er es doch nicht begreifen. Der Übertitel in der Zwischenbibel zu diesen beiden Versen heißt: Der Mensch kann die Werke Gottes nicht begreifen. Und ich glaube, darum geht es eben auch. Weisheit kann uns, wie jetzt auch im Falle von Kohelet, zu Demut führen. Durch die Weisheit merken wir, dass uns eben genau ein beträchtlicher Teil eben dieser fehlt. Im Unterschied zu Gott können wir also niemals die gesamte Weisheit besitzen. Was sagt Kohelet sonst noch zur Weisheit? Laut ihm geht es bezüglich der Weisheit um eine, modern ausgedrückt, gesunde Selbsteinschätzung. Sprich, wir sollen unsere Weisheit und den damit verbundenen Einfluss weder über- noch unterschätzen. Dazu passt meiner Meinung nach sehr gut ein Zitat von René Descartes. Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe. Was ist denn nun eigentlich Gottes Rolle im Ganzen? Im Kapitel 3, Vers 15 sagt Kohelet: Ich sagte mir, den Gerechten und den Frevler wird Gott richten. Denn Zeit gibt es für jegliches Vorhaben und so auch für alles, was dort geschieht. Die Worte Gott und richten mögen vielleicht zunächst einmal Unbehagen auslösen. Gleichzeitig tragen sie aber, wie ich finde, irgendwie auch eine Hoffnung in sich. Nämlich eine Hoffnung darauf, dass es eben nicht egal ist, was auf dieser Erde geschieht. Es wird stattdessen eine Zeit kommen, wo das Leid und die Ungerechtigkeit auf dieser Welt zur Sprache kommen werden. Somit haben diese Worte, obwohl sie ja in die Zukunft verweisen, auch jetzt in der Gegenwart schon ein Gewicht. Gott bietet so gewissermaßen dem Hevel Einhalt und schafft auch ein Sinnsystem für diese Welt. Und nichts wäre ein besserer Sinngeber als Gott selber, weil er die Quelle der Moral und das absolut Gute selbst ist. Laut Kohelet gibt es also diese Zeit des Richtens. Es ist jedoch nicht ganz klar, wann das genau sein wird. Instinktiv denkt man vielleicht an diese Zeit quasi zwischen Leben und Tod. Und die Frage bleibt dann aber doch, was nach dem Tod geschieht. In Kapitel 12, Vers 7 wird geschildert, wie der Lebensgeist wieder zu Gott zurückkehrt. Aber was ist darunter zu verstehen? Ich möchte an dieser Stelle kurz auf zwei Vorstellungen bezüglich dem Jenseits oder den Jenseitsvorstellungen eingehen. Zunächst mal ist festzuhalten, dass Kohelet ein vergleichsweise jüngeres Buch des Alten Testaments ist. Es wird etwa so ins 3. Jahrhundert vor Christus datiert. Dies sieht man unter anderem an den Einflüssen der aramäischen Sprache auf den Text. Als Vergleich nehmen wir das Buch Daniel. Dies ist sogar noch jünger und wird etwa ins 2. Jahrhundert vor Christus datiert. Was noch wichtig ist, diese späte Datierung muss jedoch nicht bedeuten, dass die Inhalte dieser Texte nicht auch in irgendeiner Form bereits vor diesem Datum existiert haben. Im Buch Daniel findet man Vorstellungen bezüglich einem Leben nach dem Tod und einer damit verbundenen Auferstehung. Ein solches apokalyptisches Gedankengut finden wir bei Kohelet jedoch nicht. Der Tod scheint hier in diesem Text tatsächlich das Ende zu sein und eine Hoffnung auf Auferstehung, so wie sie eben bei Daniel zum Beispiel ist, diese finden wir hier nicht. Im Kapitel 9 in Kohelet wird stattdessen die Scheol beschrieben. Diese wird auch übersetzt mit dem Begriff Totenreich. Die Sheol scheint aber mehr quasi so ein Aufbewahrungsort für die Verstorbenen zu sein. Welcher und die Verstorbenen sind dort auch nicht mehr wirklich Individuen. Man ist halt eben tot. Was ist also Kohelets Schlussfolgerung, nachdem er die Welt so intensiv analysiert hat? Ich lese die letzten beiden Verse des Buches vor. Ist alles gehört, lautet der Schluss. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. Denn alles Tun bringt Gott vor ein Gericht. Über alles Verborgene, es sei gut oder böse. Kohelet 12, Vers 13 bis 14. Gott hält diese Welt also in seiner Hand. Und wir haben durch seine Gebote eine Struktur, wie wir leben sollen. Gott gibt unserem Leben Sinn und wir dürfen uns an Gottes Geschenken freuen und ihm dafür auch dankbar sein. An dieser Stelle könnten wir eigentlich die Predigt beenden. Würden wir aber an dieser Stelle aufhören, so hätte ich doch noch zwei Fragen mindestens, die mich beschäftigen würden. Zum einen wäre ich doch ein wenig beunruhigt, wenn es heißt, dass Gott mich am Ende richten wird. Es gibt mir vielleicht eine gewisse Genugtuung, dass er es bei den Menschen tut, die mir Leid zugefügt haben, aber schließlich habe auch ich Dinge getan, die nicht in Ordnung sind. Zum anderen hat uns Kohelet zwar Wege aufgezeigt, wie wir uns im Diesseits zu verhalten haben. Während dem Lesen des Textes hat es mich aber doch irritiert, dass es bezüglich Jenseits jetzt nicht wirklich Auferstehungshoffnung gibt, also im Text von Kohelet. Schließlich finden wir eben auch im Alten Testament Bücher, wo eben genau auch über die Auferstehung gesprochen wird. Wie bereits erwähnt im Daniel, im Jesaja oder auch in gewissen Psalmen und so. Gott sei Dank, also wortwörtlich, lässt uns Gott auch bei diesen Fragen nicht allein, sondern er löst diese für uns Menschen unüberwindbaren Hürden auf eine Weise, wie es nur ein allmächtiger Gott kann, welcher das Gute und die Liebe selbst ist. Gott ist in Form seines Sohnes Jesus Christus zu uns Menschen gekommen. In den vier Evangelien im Neuen Testament, da lesen wir, wie Jesus die Menschen so sehr liebt, dass er sogar bereit war, für ihre Sünden ans Kreuz zu gehen und dort zu sterben. Die Sünden dieser Welt, also alles, das sich die Menschen gegenseitig antun und das eben nicht mit diesem absoluten Guten, welches eben Gott selber ist, kompatibel ist, dies hat Jesus auf sich genommen und so die Beziehung mit Gott wiederhergestellt. Das ist ein Geschenk, zu welchem wir Ja sagen dürfen. Uns wird vergeben und wir dürfen auch auf Gottes Hilfe zählen, wenn wir mal in eine Situation kommen, wo es an uns ist, zu vergeben. Das kann manchmal unfassbar schwierig sein, aber Gott kann uns dabei helfen und so können wir auch in diesen dunklen Zeiten Frieden finden. Es geht aber nicht einfach darum, dass Gott uns von den Sünden befreit und gut ist. Nein, es geht noch um viel mehr. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen. Er interessiert sich für das, was du tust und was dich so beschäftigt. Du bist nicht einfach ein Windhauch, ein Hebel für ihn auf dieser Erde, sondern etwas ganz Besonderes. Wir hatten ja noch eine andere Frage, nämlich die mit dem Diesseits und dem Jenseits. Und an dieser Stelle möchte ich nochmals einen Vers lesen, welcher diese beiden Punkte wunderbar zusammenbringt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3,16. Mit dem Tod Jesu am Kreuz war Gottes Plan noch nicht fertig, sondern Jesus ist wieder auferstanden. Etwas, das wir bald auch schon an Ostern feiern dürfen. Jesus hat so den Tod selber besiegt. Der Mensch ist nicht mehr nichtig und flüchtig. Klar, auf dieser Erde, da stirbt er irgendwann. Aber die Beziehung zu Gott, die hält für die Ewigkeit. Wenn wir also dieses Geschenk von Gott annehmen, so kann uns nichts mehr von Gott trennen. Weder im Diesseits noch im Jenseits. Wann immer wir also ab dieser Welt verzweifeln, so dürfen wir uns an Gott festhalten und wissen, wenn Gott Hoffnung für diese Welt hat, so dürfen auch wir Hoffnung in dieser Welt haben. Und Gott hat Hoffnung. Sie heißt Jesus Christus. Amen.